zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema heute Watergate.
Yes.
Der Skandal, der Richard Nixon gestürzt hatte, ne? Einen amerikanischen Präsidenten. So, weil der, nee, ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ja, genau. Warte, weiß mal, nämlich keiner mehr so genau.
Bob Woodward, der Journalist vom Washington, nee, von der Washington Post. Erzähl du doch mal.
Also, Watergate, das ist erstmal ein sehr großer Wohn- und Gebäudekomplex in Washington. Im Nordwesten der Stadt, da gibt's Büros, Wohnhäuser und alles Mögliche. Und in diesem riesigen Gebäudekomplex hatte die Demokratische Partei ihr Hauptquartier im US-Präsidentschaftswahl 1972. Damals ging es zwischen Richard Nixon, der für die Republikaner als Amtsinhaber antrat, gegen den Demokraten George McGovern. So, und bevor wir jetzt uns über diesen Skandal unterhalten und die Auswirkungen, die ja eigentlich viel wichtiger sind als das, was da tatsächlich abgelaufen ist, eben kurz zwei, drei Sätze zu den beiden Hauptfiguren. Mhm. Richard Nixon ist 1972 auf dem Höhepunkt seiner politischen Karriere. Er hat wirklich fast alles an Jobs durchlaufen, die man in der amerikanischen Administration machen kann. Er war im Zweiten Weltkrieg Bomberpilot. Er hat also tapfer gekämpft. Er war Eisenhower-Stellvertreter, also Vize von Eisenhower. Er hat gegen John F. Kennedy diesen wirklich nahezu unschlagbaren Smiley nur wirklich hauchdünn verloren. Und war im Grunde genommen jemand, der so von sich aus immer das Gefühl hatte, er ist der kleine Doofe, der in der Ecke steht und nicht richtig belohnt wird. Und hat deswegen oder hat daraus abgeleitet einen unglaublichen Ehrgeiz bis hin zur, wie soll man sagen, also schon fast zum Wahnsinn.
Okay.
Das muss man einfach sagen. Und jetzt, ich merke gerade, ich habe gerade was durcheinander gebracht. Nicht der Nixon war Bomberpilot, sondern der George McGovern.
Okay. Entschuldigung. Also, aber der Nixon war wahnsinnig.
Naja, also ich würde das mit meinen bescheidenen Bordmitteln an der Psychologiefront so bezeichnen.
Also einigen wir uns auf, der hätte nämlich all gehabt.
Und der hätte was an der Waffe, genau. Und er tritt also an, nachdem er schon 4 Jahre amtiert hat. Also wir, die Reihenfolge ist also Kennedy wird ermordet, Lyndon B. Johnson tritt sozusagen während der Legislaturperiode die Nachfolge an als sein Vizepräsident. Lyndon B. Johnson tritt nicht ein zweites Mal an. Richard Nixon gewinnt die erste Wahl 1968. 1972 tritt er wieder an, eben gegen George McGovern. George McGovern ist ein langjähriger Politiker der Demokraten, der von 57 an bis 1961 im Repräsentantenhaus war. Danach war er Senator für South Dakota und er war Berater von John F. Kennedy. Also eigentlich auch eine sehr beeindruckende politische Karriere. Aber er war gegen Richard Nixon hoffnungslos im Nachteil, wirklich schlimm im Nachteil. Das konnte einem wirklich irgendwie schon leid tun, weil Nixon hatte alle Punkte auf seiner Seite. Also die wirtschaftliche Lage im Land war super. Er hat einen außenpolitischen Coup gelandet, wie kaum ein anderer vor ihm. Er ist nämlich zu Mao Zedong geflogen im Februar 1972.
Daher der Satz, nur Nixon konnte nach China gehen?
Jawohl. Und er war der Erste, der sozusagen offiziell als amerikanischer Repräsentant beim ideologischen Gegner aufgeschlagen ist. Er hat sich mehrfach und sehr intensiv und auch sehr freundschaftlich mit dem Ministerpräsidenten Chu Enlai getroffen. Und das hat ihm einen Ruf eingebracht, der in Amerika so im Wahlkampf eigentlich gar nicht so wichtig ist, aber in diesem Falle eben doch. Er sei so eine Art gewiefter Außenpolitiker, der also die Interessen der Vereinigten Staaten selbst beim krassesten ideologischen Gegner zu vertreten weiß. Und er hat eben den Abzug aus Vietnam weitergetrieben. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, das hatte schon Lyndon B. Johnson eingeleitet. Mhm. Weil Johnson zwar irgendwie so ein texanisches Raubein war, aber auf der anderen Seite die Politik der Kennedys, also sowohl Robert als auch John F., dann doch auch irgendwie weiterführen wollte. Und die bestand ja nicht nur darin, dass man die Rassentrennung und die Ungleichbehandlung vor dem Gesetz aufheben wollte, sondern eben auch den Krieg in Vietnam beenden wollte. Mhm. Das hat also Nixon weitergeführt und dagegen kam dann der McGovern, der sagte, wir sollen sofort aus Vietnam raus, das fanden alle Amerikaner scheiße. Dann wollte er sämtliche Kriegsdienstverweigerer begnadigen, unter anderem Muhammad Ali, ja, der zu der Zeit großen Stress hatte. Weise. Er wollte die Drogenpolitik liberalisieren und das Abtreibungsgesetz lockern. Und diese vier Punkte sind für Amerika ein total sicheres Argument, nicht gewählt zu werden. Und zwar definitiv. Und man glaubt es nicht, es war dann auch so. Ich habe mir das Ergebnis angeguckt. Das muss ich wirklich sagen, das ist, also das hat es noch nie gegeben, vorher und nachher nicht. George McGovern hat es tatsächlich fertiggebracht, einen einzigen Bundesstaat zu gewinnen, nämlich Massachusetts. Damit bekam er 17 Wahlmänner. Die restlichen 51 Staaten gingen an Richard Nixon und er bekam 520 Wahlmänner. Und das Ergebnis, was man ja immer so an die Votes, die konkreten Votes, die waren 60,7 für Nixon gegen 37,5 für McGovern. Nixon hatte 1968 die Wahl noch ganz knapp gegen Hubert Humphrey gewonnen, nämlich mit 43,4 zu 42,7. Also das ist ein Ergebnis, das kann man irgendwie sozusagen, da kann man sagen, gut, das ist ein demokratisches Ergebnis, das ist zwar knapp, aber in Ordnung. So, also unter dieser Voraussetzung segelt der Watergate-Skandal und der findet ja während des Wahlkampfes statt und das kommt natürlich raus. Es gibt die ersten Berichte und es gibt auch natürlich Fernsehdiskussionen und Reporterfragen und Nixon sagt immer, ich weiß gar nicht, wovon Sie reden, was wollen Sie denn eigentlich? Und er fühlte sich also total sicher und hatte ja auch im Grunde genommen alle Trümpfe auf seiner Hand. Deswegen fragt man sich mit aller Sorge, warum er das überhaupt geduldet hat, dass seine Leute im Hauptquartier der Demokraten, und das ist der Skandal, Abhörwanzen eingebaut haben, um zu wissen, was sozusagen McGovern und seine Leute im Wahlkampf treiben würden. Mhm. Und dafür eben ein extrem hohes Risiko eingegangen sind, weil sie bei der Tat sozusagen auf frischer Tat ertappt wurden. Ja. Also ist die Einbrecher, die in das Hauptquartier der Demokraten rein sind und die Abhörwanzen angebracht haben, wurden überrascht, festgenommen und es gab einen handfesten Skandal. Und es stellte sich sehr schnell heraus, dass irgendwie der Urheber muss irgendwas mit den Republikanern zu tun haben, weil wer bitteschön soll das sonst machen? Spitzenkandidat der Republikaner ist leider der Präsident, also ist auch irgendwie das Weiße Haus dabei. Mhm. Aber das Weiße Haus, das kennen wir ja auch aus unserer Zeit, dass die dann sich einfach hinstellen und sagen, also nee. Ich bin jetzt nicht so ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstehe oder solche Antworten, ja. Und stattdessen haben sie auf dem armen McGovern eingedroschen, der wankelmütig sei und dem fehle das Urteilsvermögen. Und sie haben es tatsächlich geschafft, dass
ist ja der beste Hinweis darauf, dass sie selber Dreck am Stecken haben.
Ja, genau. Und sie haben es geschafft,
genau. Haltet den Dieb.
Genau. Aber selbst als der Skandal schon hochgekocht war und man klar hatte, okay, die sind da eingebrochen, haben die so auf dem rumgeprügelt, dass und sie haben also richtige Dreckskampagnen geführt, dass die eigenen Leute, demokratische Senatoren und Kongressabgeordnete von ihrem eigenen Spitzenkandidaten McGovern abgerückt sind, weil sie einfach gefürchtet haben, nicht wiedergewählt zu werden. Und insofern hatte der Mann wirklich null Chance, er ist einfach nur verheizt worden. Der Skandal ging dann eigentlich richtig erst los, als das alles vorbei war. Also die Wahl war vorbei und Nixon wurde intronisiert, er war wiedergewählt worden und amtierte auf hohem Level mit großer Unterstützung. Und damit hätte man eigentlich denken können, das ist so überflüssig gewesen wie ein Kropf. Und jetzt ist auch die Frage, was ist denn eigentlich seine Schuld gewesen, weswegen er dann letztendlich zurückgetreten ist? Und seine Schuld war nicht etwa, dass er das initiiert hat. Ja? Er hat nicht den Auftrag gegeben, das zu tun. Aber als es rauskam, dass es gemacht wurde, da hat er sozusagen ein Komplott mitentwickelt, das eben sozusagen von ihm wegführt. Dass nicht er derjenige ist, der das initiiert hat, sondern er hat dann wild gelogen. Und dass er das getan hat und dass er eben Bescheid wusste, was da gelaufen ist, das ist durch diese Tonbänder herausgekommen. Und auch da fragt man sich, bist du eigentlich völlig wahnsinnig? Die haben alle Gespräche aufgezeichnet, die im Oval Office geführt wurden, und er hat sie nicht vernichtet.
Ja, selbst Trump hat sie ja doch vernichtet. Also ich meine, ja gut, Nixon es nicht gemacht hat, hat er wahrscheinlich was gelernt.
Ja, so, und da, also diese Tatsache bringt natürlich einen sofort auf den Punkt, was ist das wohl für ein Mensch gewesen, der zu derartigem Schwachsinn sozusagen fähig gewesen ist. Und da muss man wirklich sagen, er hat sich als jemand gefühlt wie der angeschlagene Boxer oder wie das weitwund geschossene Tier sozusagen. Er hat gedacht, er steht immer am Pranger, er ist für alles, wird er verantwortlich gemacht und nie die anderen. Das muss man jetzt mal so ein bisschen einordnen. Er regiert in der Zeit der weltweiten Anti-Vietnam-Proteste.
Ja.
Da standen die USA am Pranger und viele Medien haben das aufgegriffen und haben gesagt, ja, das stimmt. Also was wollen wir eigentlich in Vietnam und wieso schießen wir da irgendwelche Vietnamesen um? Kein Mensch kommt, also kein Vietnamese hat je einem Amerikaner was getan und so weiter. Und das wiederum hat er dann zu einem Komplott bei sich selbst festgemacht, dass die linken Medien die Proteste gegen ihn, also nicht mehr gegen den Vietnamkrieg, sondern gegen ihn als amerikanischen Präsidenten sozusagen angefeuert hätten. Und die Demokraten, die wollen ja den Vietnamkrieg beenden, die sind sowieso dagegen und gegen ihn und sind eben auch viel zu weit links. Also ist alles dramatisch. Dann hat er noch gegen die Justiz geschossen, die also seiner Auffassung nach viel zu lasche Urteile gefällt haben. Und dann kann man es vielleicht zusammenfassen mit so einem etwas lächerlich gezogenen Wort. Er war auch mit der Gesamtsituation unzufrieden. Also er fühlte sich einfach unschuldig verfolgt. Und er hat das bis zu seinem Tod. Das musst du dir wirklich mal vorstellen. Bis zu seinem Tod hat er die Zusammenhänge dieser Watergate-Geschichte verschleiert.
Ernsthaft?
Also
ich habe, während du so erzählst, scrolle ich so, ohne wirklich zu lesen, durch die Wikipedia und bin wirklich sehr beeindruckt von der schieren Länge, also vom schieren Umfang des Artikels Watergate-Affäre.
Ja.
Und siehe, Teilbereiche der Watergate-Affäre zählt 10 Teilbereiche auf. Und da hat der alles bis zum Schluss gesagt, nee.
Ja, und das ist Es gibt ja diesen sehr beeindruckenden Film, Nixon heißt der.
Ja.
Ich überlege gerade, wer da die Hauptrolle spielt, ein ganz berühmter.
Tom Hanks ist immer Tom Hanks.
Nee, nicht Tom Hanks.
Der Typ, der Gandhi gespielt hat?
Schweigen der Lämmer.
Ihr wisst schon, der eine, der mit Jodie Foster da gespielt hat.
Genau. So, der spielt ihn wirklich sehr beeindruckend. Und du siehst dann am Schluss, dass der wirklich durchdreht. Also der ist richtig, der gehört eigentlich in die Klapse.
Anthony Hopkins.
So, und das ist so ähnlich muss es auch gewesen sein, weil Henry Kissinger, der damals Berater war und Außenminister zu der Zeit, beschreibt das auch, dass er wirklich am Rande des Nervenzusammenbruchs war. Das ist ja eine sehr feine diplomatische Ausdrucksweise. Und einfach nicht mehr Herr seiner Sinne. Und deswegen war es schon alleine aus dem Grunde gut, dass er zurückgetreten ist. Das hätte man auch bei Donald Trump machen müssen. Aber die Tatsache, dass das überhaupt stattgefunden hat, ist für niemanden nachvollziehbar, weil er wäre auf jeden Fall gewählt worden. Es hätte keinen Grund gegeben, dass er nicht gewählt hätte werden können. Insofern ist es Quatsch, dass er das überhaupt gemacht hat. Gut, aber natürlich, und was es natürlich auch wichtig ist an dem Fall, das war der Sündenfall. Mit diesem Watergate-Skandal wurde das Weiße Haus zu einem Hort der Lüge.
Verstehe.
Und zwar dauerhaft. Und die Leute haben, und die da Amtsinhaber waren, haben auch gedacht, es ist scheißegal, ich komme damit irgendwie durch. Und wenn es nicht anders geht, dann setze ich meinen Vizepräsidenten hier hin. Wie im Falle Nixon war das nämlich Gerald Ford. Und der kommt nur dahin, wenn er mir sofort eine Amnestie gibt. Ja, die erste Amtshandlung, die der gemacht hat, der Ford, ist eine Amnestie für Richard Nixon. Sonst hätte der Mann ja im Knast gesessen. Und er hat definitiv, genauso wie Ronald Reagan, hat definitiv gegen Gesetze verstoßen.
Ja.
Und und wenn wir jetzt mal zurückdenken nach Richard Nixon, also Ford ist 3 Jahre, ein ziemlich, wie ich so in Erinnerung habe, blasser, nichtssagender Präsident. Danach kommt Jimmy Carter. Jimmy Carter ist gewählt worden mit dem Slogan, ich belüge euch nicht.
Und also hat gleichzeitig erzählt, er hätte schon mal ein UFO gesehen.
Ja, der hat auch einen an der Marmel, aber nicht so schlimm. Ja, es gibt ja Sonne und Sonne, ja. Bekloppten.
Jeder Jack ist anders,
Er gehörte zu den anderen, genau. Und er hat auch, es war ein weicher und schwacher Präsident. Ich fand ihn so irgendwie ganz sympathisch. Helmut Schmidt fand ihn zum Kotzen, weil er irgendwie nicht bis 3 zählen konnte. Jedenfalls, er hat geworben eben damit, dass er das Vertrauen in dieses Amt wieder zurückbringt. Und das hat genau 4 oder 5 Jahre, also eine Amtszeit gedauert. Dann ist er nämlich abgewählt worden und Ronald Reagan kam an den Start. Und Ronald Reagan hat immer dann gelobt, geflogen, wenn es ihm gerade gepasst hat. Also wir haben die Iran-Contra-Affäre, wir haben Nicaragua, wir haben alle möglichen Dinge, wo einfach der sich hemmungslos über Gesetze hinweggesetzt hat und gesagt hat, ist mir egal. Und George Bush war der Erste, der dann gesagt hat, okay, das geht so nicht. Ich muss das jetzt sagen, dass wir da doch wussten, wie das geht und was das ist und dass es eigentlich nicht rechtens war und dass das eben wehtut und wir sind alle traurig und bla bla bla. Und dann, das hat ihm dann die Öffentlichkeit geglaubt und ihn dann zum Nachfolger von Ronald Reagan gewählt.
Bush, ja.
George Bush war nach Ronald Reagan und das war der mit den Read My Lips. Ja. Also ich werde keine Steuern erhöhen, Read My Lips. Aber das war im Wahlkampf, deswegen ist das eben nicht so. Und Bush hat tatsächlich auch in gewisser Weise eine Ausnahme gemacht, weil er den Krieg gegen Saddam Hussein oder während, also kurze geschichtlicher Rückblick sozusagen, im August 91 marschiert der Irak in Kuwait ein und nimmt sich die Ölreserven des Landes noch dazu und sagt einfach, das war immer schon die 17. Provinz des Landes, das gehört uns, fertig. Also so ein bisschen wie Ukraine. Und das hat dann George, mein Bush, gesagt, das kommt nicht in Frage und hat eine Allianz der Willigen gebildet und hat dann also mit dem Mandat der Vereinten Nationen Kuwait befreit, aber Saddam Hussein am Leben gelassen, was ein schwerer Fehler war. Und also er hat sozusagen dann auch sich erstmal ein Okay geholt und hat also nicht einfach so irgendwas gemacht, im Gegensatz zu seinem Sohn, der dann nämlich auch den Irak angegriffen hat, aber einfach so. Und hat gesagt, das sind Atomwaffen und Massenvernichtungswaffen und die müssen wir uns jetzt holen. Das ist einfach eine schlichte, blanke Lüge und nichts anderes. War aus nur Lüge. Und
dafür ist er auch nie zur Rechenschaft gezogen worden. Ne? Diese ganze Regierung, Bush 2 nicht. Ja.
Furchtbares Pack und die schreckliche Leute, die also alles das, was Donald Trump gemacht hat, im Grunde genommen auch schon gemacht hat, nämlich einfach rumlügen.
Ja.
Und die Spitze ist dann eben Donald Trump. Ich will jetzt mal vergessen, dass Bill Clinton sich einen hat blasen lassen von Monica Lewinsky. Da kann man sagen,
ich vermute mal, dass jeder Präsident sich von seiner Monica Lewinsky einen hat blasen lassen. Nur bei Clinton ist es halt aufgefallen, oder? Also das würde mich nicht wundern. Also.
Ja, obwohl ich George Bush habe ich ja mal getroffen und oder kennengelernt.
Den bei Alten dem kann oder ich den jetzt
den Alten, ja. Bei dem kann ich mir das wirklich nicht vorstellen. Also, da war schon Barbara vor, das war eine richtig resolute Frau. Da kriegst du Schiss, wenn die um die Ecke geschossen kam. Also gut. Also was ich damit sagen wollte, ist, die Liste der Affären und Skandale beginnt im Grunde genommen mit Watergate und endet letztendlich im Moment jedenfalls bei Donald Trump. Bei Joe Biden habe ich bisher noch nichts gehört, vielleicht ist er ja eine Ausnahme und das wäre ja auch schön.
Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
Ne? Ja, darum geht ja nicht nur darum, sondern auch noch vielleicht um andere Skandale.
Okay.
Jedenfalls.
Na, es ist also zumindest ist es der Regierung Trump extrem schwer gefallen, irgendetwas gegen Biden zu konstruieren. Also sie haben ja sogar versucht, die Ukraine zu erpressen, damit die irgendwie, ne, Bidens Sohn ans Messer liefert. Also wenn du schon gezwungen bist, einen erwachsenen Menschen zu diskreditieren, um an dessen Vater ranzukommen, sozusagen, dann kann da wirklich nicht allzu viel sein, würde ich mal denken. Wobei, mal gucken, was jetzt aus seiner Präsidentschaft rauskommt, ne? Weil das dann auch nochmal.
Also wie gesagt, ich halte mich da vollkommen zurück, weil ich kann das auch nicht richtig einschätzen. Ich, das ist ein netter alter Herr und im Moment weiß ich nicht, dass es irgendwas Schlimmes da gibt, aber wir werden vielleicht heute Abend in der Tagesschau was anderes erleben, keine Ahnung. Also wir haben dann natürlich weitergeguckt und haben gesagt, wieso kommt es eigentlich immer zu solchen Skandalen? Warum sind diese Leute, die diese Skandale auslösen, nicht zu dem Gedankenschritt in der Lage zu sagen, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Diese Erkenntnis werden wahrscheinlich alle von uns schon mal gemacht haben. Und dann kannst du dir überlegen, ob du da einfach drüber weghuddelst und sagst, ist mir egal. Oder du sagst, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht, tut mir leid. Also demjenigen gegenüber, den das betrifft. Mhm. So, und das ist halt in der Politik offenbar nicht möglich. Also ich habe jetzt mal so bei uns nachgeguckt, so die letzten ganz großen Skandale, das waren Uwe Barschel, wie ich finde, dass also Uwe Barschel nicht gesagt hat, was er wusste von dieser Beschwitzungsaffäre von Björn Engholm, also schleswig-holsteinischer Wahlkampf 1987, und Engholm ist der SPD-Spitzenkandidat und Barschel der Ministerpräsident von der CDU. Und Engholm wird bespitzelt und denunziert. Und das kommt, ich glaube, 2 Tage vor der Wahl raus. Und Barschel gibt sein Ehrenwort, er habe nichts von alledem gewusst. Und ein paar Tage später liegt er tot in der Badewanne in einem Hotel in der Schweiz.
Im Beau Rivage. Hätte ich nie vergessen. Also das
genau.
Ist, ja. Und ein paar Tage später stellt sich raus, Engholm wusste das. Und
genau. Also es ist ein Riesenskandal. Und ich habe mich gefragt, warum sagt er nicht, der Barschel, weil hinterher hat sich ja herausgestellt, der Barschel auch da war nicht der Urheber, sondern es war sein Berater.
Genau.
Ja, war sein Mitarbeiterstab, die das gemacht haben. Und er hat es hinterher nur gedeckt. Er hätte ja sagen können, das war einfach ein Scheißfehler. Die haben mir das vorgeschlagen und ich habe einfach nicht geschaltet und habe gesagt, das machen wir jetzt oder so, ja. Oder also da, die haben das schon gemacht.
Darum ist das ja so ein schönes Einfalltor für Verschwörungstheorien, weil das absolut nicht zu verstehen ist, warum der sich so verhalten hat und nicht anders. Ja.
Genau, und er hat es mit dem Leben bezahlt und das ist auch sehr unterschiedlich, da kann man ja auch viele Geschichten drüber lesen, das will ich jetzt alles nicht tun. Die zweite große Geschichte, die ich in diesem Zusammenhang sehe, ist Helmut Kohls Spendenaffäre.
Oh ja.
Wobei in Klammern aufgesagt, es gibt gar keine Spender, finde ich, sondern es ist dann
natürlich,
die Reste der staatsbürgerlichen Vereinigung.
Ja, das ist die alte Flickkohle ist das, oder genau. Vielleicht Pferdmenges Geld sogar noch. Ja, also genau. Ja, das haben
vom
sie.
Vom alten Adenauer eingesammelt. Genau. So, jedenfalls, da sagt er auch irgendwie selbst, also dass das einfach so verbohrt wird und so. Ja. Und also das sind so 2, 3, da gibt es natürlich noch hunderte von anderen Skandalen.
Ich hatte ja noch aktuelle Skandale, Cum-Ex, Wirecard.
Ja, genau. Ich meine aber auch zum Beispiel Frau Spiegel, die Familienministerin, die jetzt zurückgetreten ist, die einfach dummes Zeug erzählt hat. Anstatt zu sagen, Leute, wisst ihr was, ich habe einen schwerkranken Mann, ich habe 4 Kinder und der Urlaub ist lange geplant, ich brauche den jetzt, weil ich jetzt unentwegt Politik mache. Ich bin 2-mal aus Malle nach Ahrweiler geflogen, habe mir das angeguckt, ansonsten waren meine Staatssekretäre am Start, die haben das alles geregelt während der Kabinettssitzung und so weiter und so weiter. Da hätte jeder gesagt, ja, ist scheiße gelaufen, aber das kann ich verstehen. Was macht sie? Sie erzählt uns, dass sie per Zoom an jeder Kabinettssitzung teilgenommen hat. Wozu? Also, dahinter steckt meines Erachtens die böse Feststellung, dass Leute, die in diesen Positionen sind, sich nicht anders zu helfen wissen, als zu lügen, weil sie vor dieser Jagdgesellschaft Angst haben, in der wir leben. Also, ich nenne jetzt mal die Zeitung mit den 4 großen Buchstaben und andere, die nur darauf aus sind, solche Fehler zu finden und dann denjenigen oder diejenige fertig zu machen.
Ja.
Und zwar in einer nachtragenden Weise, die Hölle ist. So, und daraus entwickelt sich so eine
Aber Angst. Das ist ja, also das würde erklären, warum so jemand von den Grünen so einen Mist baut, warum so jemand von der SPD so einen Mist baut, aber warum jemand von CDU und oder CSU solchen Mist baut. Ich meine, wir müssen so die ganzen Maskenaffären, überhaupt die ganzen Affärenchronik der CSU angucken, weil das sind ja die politischen, also die Zeitung mit den großen Buchstaben, dieser ganze Verlag ist ja eher der journalistische Arm eben der konservativen Politik.
Und naja, aber Kohl haben sie auch fertig gemacht.
Stimmt.
Nein.
Am Ende haben sie. Ja, du hast recht. Ja, ja.
Also da ist denen die Hose, das Hemd näher als die Hose, weil man würde den Leuten den Wind aus den Segeln nehmen und zwar komplett, wenn man sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Übrigens, ja, wie alle von uns habe auch ich einen Fehler gemacht. Wer kommt eigentlich auf die Idee zu sagen, dass Politiker unfehlbar sind? Was für eine Scheiße. Ja. Wieso?
Das ja halt, ne? Ich meine, wenn du dir so anguckst, also ich kenne ja genug Politiker und Politikerinnen, die tatsächlich, also ich kenne die lang genug, um auch mitgekriegt zu haben, wie sie klein angefangen haben und dann größer geworden sind und so. Du kommst gar nicht anders durch. Du bist gezwungen zu intrigieren, um überhaupt dahin zu kommen, dass du irgendwann am Gesetzgebungsverfahren teilnehmen darfst.
Ja.
Und das brennt sich, vermute ich mal, so tief ein, dass du, das ist dann, ja, wie nennt man das denn? Raison d'être, wie heißt denn das auf Deutsch? Es ist die Grundlage deiner politischen Existenz, ist die Lüge und die Intrige. Ja. Und dann sollst du damit aufhören. Guck dir doch Gerhard Schröder an.
Ja, ja, das ist noch ein bisschen was anderes, weil das ist wahrscheinlich tatsächlich eine psychische Deformation, so eine Art Altersdemenz, aber ich habe keine Ahnung.
In deinem Alter darf man anderen sowas vorwerfen, das ist sehr schön, da freue ich mich auch drauf dann.
Böse, böse, böse. Ich nehme das natürlich zurück mit Gerhard Schröder.
Natürlich nimmst du das zurück. Und wir verweisen nach vorne, und zwar auf den 30. Juni 2022. Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Vielen Dank, Matthias von Hellfeld.
Sehr gerne.
Ist nicht tot.